Wir werden zunächst kurz wiederholen, was wir in den vergangenen Lehreinheiten besprochen haben, um das Maximum aus der heutigen Lehre herausholen zu können. Ich erklärte euch, dass Gott durch das Kreuz für jede denkbare Not eines jeden Gläubigen, sei sie geistlicher, emotioneller, geistiger, körperlicher, materieller oder finanzieller Natur, in Zeit und Ewigkeit vorgesorgt hat. Alles, was wir jemals brauchen werden, wurde uns ein für allemal durch den allumfassenden, vollständigen Opfertod Jesu am Kreuz zur Verfügung gestellt. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das Opfer, das Gott gebracht hat, ist ein für allemal und bis in alle Ewigkeit vollständig. Doch in uns vollzieht sich ein Prozess der Heiligung. Im Laufe dieses fortschreitenden Prozesses eignen wir uns das an, was uns durch das Kreuz zur Verfügung gestellt wurde. Ich wies auch darauf hin, dass Gott durch das Kreuz Satan eine vollständige, ewige und unumkehrbare Niederlage zugefügt hat. Ja, er hat ihn nicht nur besiegt, sondern auch entwaffnet. Er hat ihn seiner Waffen beraubt. Dann gingen wir einen Schritt weiter und sahen, dass Satans Gegenangriff darauf abzielt, den Leib Christi, den Blick darauf zu verstellen, was durch das Kreuz errungen wurde. Dabei versucht er unter anderem, eben diese ihm und seinem Reich zugefügte Niederlage zu verschleiern. Unsere Schlüsselstelle hierzu war Galater 3,1. O unverständige Galater, wer hat euch verzaubert, denen Jesus Christus deutlich als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Wir untersuchten, was dies zur Folge hat, und sahen, dass Zauberei, wie gesagt, zunächst verschleiert, was am Kreuz errungen wurde, und anschließend das Volk Gottes von der Wahrheit ablenkt und wieder zu Gesetzlichkeit und Fleischlichkeit zurückführt. Wir dürfen nie vergessen, dass diese beiden, Gesetzlichkeit und Fleischlichkeit, Hand in Hand gehen. Gesetzlichkeit ist eine Erscheinungsform von Fleischlichkeit. Sie hört sich sehr religiös an und wirkt mitunter recht heilig, ist jedoch im Grunde eine Erscheinungsform von Fleischlichkeit. Und wo auch immer im Leib Christi das, was am Kreuz errungen wurde, verschleiert wird, treten sowohl Gesetzlichkeit als auch Fleischlichkeit zutage. Als nächstes hielten wir fest, dass Paulus die Macht, der er sich Satan bedient, um das Kreuz zu verschleiern, als Zauberei bezeichnet. Wir werden nicht nochmal detailliert auf Zauberei eingehen. Vielmehr möchte ich darüber sprechen, was Gott uns zum Schutz vor Zauberei bereitgestellt hat. Und wir haben bereits damit angefangen und wollen das heute nun fortsetzen. Auf eurer Themenübersicht steht das auf Seite 4. Ganz oben lest ihr die Überschrift Gottes Schutz vor Zauberei. Und dann habe ich geschrieben, im Galaterbrief wird eine Befreiung, ein Herausgerissensein offenbart, das fünf verschiedene Aspekte aufweist. Das ist meiner Meinung nach der einzige Schutz gegen Zauberei, gegen die Fallen, Betrügereien und Manipulationen Satans. Entweder wenden wir diesen Schutz, den Gott uns durch das Kreuz zur Verfügung gestellt hat, an, oder wir werden Opfer der Verblendung und Manipulation Satans. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Entweder nehmen wir das, was durch das Kreuz für uns errungen wurde, an und wenden es auch an, oder wir fallen in gewissem Maße der Verblendung und Kontrolle Satans anheim. Es gibt keine dritte Alternative. Es gibt nur zwei Reiche. Das Reich Gottes und das Reich Satans. Es gibt kein drittes Reich. Es gibt keinen dritten Bereich. Paulus sagt uns, dass wir durch das Kreuz vom Reich der Finsternis befreit und in das Reich des Sohnes Gottes versetzt wurden. Wir müssen demnach in einem dieser beiden Reiche sein. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Das Problem an vielen religiösen Denkweisen und Lehren ist, dass sie irgendwie von einer dritten Kategorie ausgehen. Man sagt nun, ich bin nicht im Reich Satans, ich bin nicht im Reich Gottes, ich bin irgendwo anders. Doch man kann nirgendwo anders sein. Jesus bezog diese Zweiteilung auf sich persönlich und sagte, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Es gibt kein Zwischending. Wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Entweder bist du für ihn oder gegen ihn. Entweder sammelst du oder du zerstreust. Du bist in der einen oder der anderen Kategorie. Was zerstreust du? Wenn du zerstreust, dann zerstreust du all die Dinge, die Gott dir anvertraut hat. Deine Zeit, deine Talente, deine Energie, deine Finanzen und vieles, vieles mehr. Entweder setzt du sie eindeutig und definitiv für das Reich Gottes ein, oder du vergeudest sie. Es gibt keine andere Alternative. Zurück zum Galaterbrief. Ich wies darauf hin, dass die erste große Befreiung in Galater 1,4 formuliert wird. Ihr müsst euch den Galaterbrief unbedingt einmerken. Wir schlagen auch andere Stellen auf, kommen jedoch immer wieder zum Galaterbrief zurück. Seit mehr als 2 Jahren schließt Gott mir den Galaterbrief auf. Ich war nicht in der Lage, mich längere Zeit anderem zuzuwenden. Wie viele von euch wissen, verbringen wir einen Großteil des Jahres in Israel. Und wenn man in Israel mit jüdischen Gläubigen zusammenkommt, bringt der Galaterbrief die Sache wirklich auf den Punkt. Das Fleisch und das Gesetz auf der einen Seite, Gnade und Freiheit auf der anderen. Galater 1,4. Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, der sich aufgab, der sich opferte, damit er uns herausreiße aus dem gegenwärtigen bösen Zeitalter nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Das ist der erste Aspekt der Befreiung. Und alle anderen Arten von Befreiung sind im Grunde nur Teilaspekte davon. Wir haben das bereits besprochen. Wiederholen wir es nochmal kurz. Warum müssen wir aus dem gegenwärtigen bösen Zeitalter herausgerissen werden? Zunächst mal, weil es ein böses Zeitalter ist. Warum ist es ein böses Zeitalter? Weil Satan der Gott des gegenwärtigen Zeitalters ist. Und alles, worüber Satan als Gott herrscht, ist zwangsläufig böse. Gott hat sich in seiner Weisheit nicht dafür entschieden, Satan als Gott dieses Zeitalters abzusetzen. Solange dieses Zeitalter fortbesteht, wird Satan sein Gott sein. Wenn dieses Zeitalter zu Ende geht, wird Satan kein Gott mehr sein. Deshalb versucht er auch mit aller Macht, das gegenwärtige Zeitalter fortbestehen zu lassen, denn sobald es vorbei ist, wird er kein Gott mehr sein. Gott hat Satan nicht abgesetzt. Vielmehr befreit er uns von diesem gegenwärtigen bösen Zeitalter. Ich frage mich, wie viele von euch je über diese Aussage nachgedacht haben? Ich muss zugeben, dass ich jahrelang einfach so darüber hinweglas. Doch durch das Kreuz will Gott uns aus diesem gegenwärtigen bösen Zeitalter befreien oder herausreißen. Glaubst du, dass du bereits herausgerissen bist? Lebst du wie jemand, der aus dem gegenwärtigen bösen Zeitalter herausgerissen wurde? Fassen wir einige Aussagen nochmal zusammen. Das gegenwärtige Zeitalter wird aufhören. Das ist ungemein wichtig. Es wird nicht in Ewigkeit weiter bestehen und lebt nicht, als würde es immer so weitergehen. Glaubt nicht, es würde immer so weitergehen, sonst verliert ihr den Bezug zur Realität. Zweitens, wie bereits erwähnt, Satan ist der Gott des gegenwärtigen Zeitalters. Durch die Errettung und durch die Taufe im Heiligen Geist haben wir die Kräfte des kommenden Zeitalters geschmeckt. Gott wollte uns so einen Vorgeschmack, einen Hunger auf die Kräfte des kommenden Zeitalters geben, dass wir nicht länger von der Kraft, die das gegenwärtige Zeitalter anbietet, in Versuchung geführt werden. Wir hielten auch fest, dass das gegenwärtige Zeitalter Sorgen mit sich bringt, die Christen geistlich unfruchtbar machen können. Und das fasst meines Erachtens die Situation der heutigen Christenheit in der westlichen Welt sehr gut zusammen. Dann lasen wir die Warnung, dass wir Gläubige diesem Zeitalter nicht gleichförmig werden sollen. Wir sollen nicht so denken und leben wie die Menschen dieses Zeitalters, sondern wir sollen anders sein. Am Beispiel von Demas verdeutlichte ich, dass ein treuer Nachfolger Christi das gegenwärtige Zeitalter nicht lieben kann. Man kann nicht gleichzeitig Gott und das gegenwärtige Zeitalter lieben, die beiden sind unvereinbar. Schnell noch die Auswirkungen der Befreiung, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Den Ausschlag darüber gibt die Annahme oder Ablehnung des Kreuzes, wo Paulus in Philipper 3 sagt, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, spricht er vorher von jenen, die bekennende Christen, aber gleichzeitig Feinde des Kreuzes sind. Sie sind bereit, Christus zu akzeptieren, aber nicht sein Kreuz. Und Paulus sagt einige schreckliche Dinge über diese Menschen. Er sagt, deren Ende ist Verderben. deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande. Die einzige Möglichkeit, um davon frei zu werden, ist die Annahme des Kreuzes in unserem Leben. Die zweite Folge dieser Befreiung ist die Erkenntnis, dass wir hier keine bleibende Wohnung haben. Wir sind hier nicht zu Hause. Ich lehrte vor kurzem hier in dieser Stadt in einer Gemeinde und einige von euch waren auch da. Ich wies darauf hin, dass der Tag des Zorns und Gerichts Gottes nach Lukas 21 über all jene kommt, die auf dem Angesicht der Erde wohnen, über alle. Wenn wir also auf dem Angesicht der Erde wohnen, kommt er auch über uns. Deshalb müssen wir uns fragen, wie lautet unsere Adresse? Wo liegt unser Bürgerrecht? Suchen wir eine zukünftige Stadt? Aufs Engste damit verbunden ist die sehnsüchtige Erwartung der Wiederkunft Christi. Der Autor des Hebräerbriefs sagt in Kapitel 9, Vers 28, so wird auch der Christus zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn sehnsüchtig erwarten. Und dann gingen wir weiter zu den nächsten vier Aspekten der Befreiung. Der nächste Aspekt war die Befreiung vom Gesetz. Wir könnten noch einmal den dazu passenden Vers lesen. Ich weiß, dass das alles Wiederholung ist, aber ich halte es für wichtig, um uns auf das kommende Thema vorzubereiten. Galater 2,19. Hier sagt Paulus, denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Das Gesetz tötete mich. Das ist das Beste, was es mir antun konnte, denn auf diese Weise entkam ich dem Gesetz durch den Tod. Es war die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, dass dies durch den Tod Jesu Christi geschah. Ich bin nicht mehr in dem Bereich, in dem das Gesetz Anwendung findet. Wir haben das alles schon besprochen, deshalb gehen wir nicht mehr im Einzelnen darauf ein. Was ist die erste Folge dieser Befreiung vom Gesetz? Keine Verdammnis mehr. Römer 8,1, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Dieses also bildet die Brücke zum vorhergehenden Kapitel 7, wo es um die Beziehung des Gläubigen zum Gesetz geht. Wenn wir das erst einmal erkannt haben, können wir sagen, also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr. Solange du versuchst, gerecht zu werden, indem du ein Gesetz hältst, bist du immer potenziell empfänglich für Verdammnis. Du musst dem Gesetz entkommen, um damit auch der Verdammnis zu entrinnen. Das zweite Ergebnis dieser Befreiung ist die Freiheit vom Heiligen Geist geleitet zu werden. Römer 8,14. Denn so viele regelmäßig durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Um ein reifer Sohn oder eine reife Tochter Gottes zu werden, musst du regelmäßig vom Heiligen Geist geleitet werden. Die Zeitform dieses Wortes leiten ist die Verlaufsform der Gegenwart. So viele regelmäßig und dauerhaft vom Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Ich habe schon oft vor Pfingstlern und Charismatikern gepredigt, die alles über die Wiedergeburt und die Geistestaufe wissen. Ich habe schon oft zu ihnen gesagt, wie viele von euch haben schon einmal eine Predigt darüber gehört, wie man sich vom Heiligen Geist leiten lässt? Meist heben dann weniger als 10% der Anwesenden die Hand. Wir reden so oft über die Wiedergeburt, die uns zu geistlichen Kindern macht. Wir befassen uns jedoch nie mit der Frage, wie man geistliche Reife erlangt, nämlich indem man sich vom Heiligen Geist leiten lässt. Die Befreiung vom Gesetz ist eine wesentliche Voraussetzung, um geistliche Reife zu erlangen. Wir werden nur dann geistlich reif, wenn wir vom Heiligen Geist geleitet werden, doch solange wir unter dem Gesetz stehen, werden wir nicht vom Heiligen Geist geleitet. Schlagen wir Galater 5,18 auf, für einige von euch ist das nun neu und vielleicht auch ein wenig kontrovers, doch die Bibel ist nun mal ein kontroverses Buch. Wenn dich die Bibel noch nie schockiert hat, hast du nie wirklich verstanden, was sie sagt. Galater 5,18. Wenn ihr aber regelmäßig durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Entweder oder. Die beiden schließen sich aus. Es gibt keine dritte Kategorie. Wenn du geistlich reif werden möchtest, gibt es nur eine Möglichkeit. Du musst dich regelmäßig vom Heiligen Geist leiten lassen. Wenn du regelmäßig vom Heiligen Geist geleitet werden möchtest, bist du nicht unter dem Gesetz. Wenn du unter dem Gesetz bist, wirst du auch nicht durch den Heiligen Geist geleitet. Das ist eine wichtige praktische Anwendung dieser Wahrheit. Ich habe noch Schriftstellen genannt, die nicht in der Themenübersicht stehen, weil ich aus Erfahrung weiß, dass sich die Leute, wenn man zu ihnen sagt, du bist nicht unter dem Gesetz, fragen, habe ich dann die Freiheit auch zu töten oder zu stehlen? Deshalb habe ich diese Stelle aus Römer 8 angeführt, denn was das Gesetz nicht vermochte, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die gerechte Anforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns. Es wurde etwas gegen das Gesetz unternommen, damit die gerechte Anforderung des Gesetzes in uns erfüllt würde. Ich sagte auch, diese gerechte Anforderung des Gesetzes kann man mit dem einfachen Wort Liebe umschreiben. Ich werde diese Schriftstellen nun nicht nochmal zitieren, außer Timotheus 1,5 in der New American Standard Bible, wo mir diese Stelle besonders gut gefällt. Denn das Ziel unserer Unterweisung ist Liebe. Das sind die drei Bedingungen für die Liebe, ein reines Herz, ein gutes Gewissen und ein ungeheuchelter Glaube. Weiter heißt es, davon sind einige abgeirrt und haben sich fruchtlosen Diskussionen zugewandt. Das ist die Alternative, Fruchtlosigkeit. So, nun wollen wir Neuland betreten. Wir gehen weiter zum dritten Aspekt der Befreiung oder des Herausgerissenseins, der eng mit dem zweiten zusammenhängt. Schlagen wir nochmal Galater 2,20 auf. Einige von euch tun sich vielleicht ein wenig schwer mit dieser Thematik, da sie bislang noch nie damit konfrontiert wurden. Und das ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass es im Neuen Testament viele, viele Stellen gibt, die sich mit der Beziehung von Gesetz und Gnade bzw. Gesetz und Geist befassen. Im Grunde ist das das Hauptthema des Galaterbriefs. Auch ein Großteil des Römerbriefs beschäftigt sich damit, sowie der Hebräerbrief und verschiedene andere Stellen. Es ist schon erstaunlich, dass der Leib Christi diese lebenswichtige Thematik schlichtweg vernachlässigt. Was ist der Grund dafür? Zauberei. Der Blick der Christen auf diese wesentliche, grundlegende Wahrheit ist verschleiert und verstellt. Solange du nicht von Zauberei befreit bist, wirst du auch keinen Blick für dieses Thema bekommen. Du musst den festen, bestimmten Entschluss treffen, diesen Schleier abzuwerfen, der sich über deine Augen gelegt hat. In unserer Gemeinde haben wir eine sehr liebe Schwester, die uns sehr nahe steht. Gott spricht häufig durch Visionen zu ihr, die sehr anschaulich und bibeltreu sind. Sie erzählte Ruth und mir persönlich, nicht der ganzen Gemeinde, dass sie vor kurzem nachts gebetet hätte und eine Vision von Jesus auf dem Kreuzweg hatte. Sie sagte, das war so real, dass ich bestimmte Dinge sogar hören und riechen konnte. Es war so, als wäre ich tatsächlich mittendrin. Sie sagte, ich wollte mich durchdrängeln und ihm helfen, aber es war so, als wäre eine Art Plastikfolie zwischen Jesus und dem Kreuz und mir. Ich konnte nicht zu ihm durchdringen. Sie hatte meine Lehre nicht gehört. Doch das ist eine exakte Veranschaulichung dessen, was Zauberei ist. Sie ist wie eine Art Plastikfolie zwischen dem Leib Christi auf der einen und Jesus und dem Kreuz auf der anderen Seite. Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und der sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist einer der schönsten Verse in der Bibel. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Erinnert ihr euch an Römer 6,6? Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist. Das ist eine allgemeine Aussage, doch jeder von uns muss sie auf sich persönlich beziehen. Durch unser Bekenntnis wenden wir die generelle Wahrheit auf uns persönlich an. Unser alter Mensch wurde mit ihm gekreuzigt, das ist die allgemeine Wahrheit. Ich bin mit Christus gekreuzigt, das ist die persönliche Anwendung dieser Wahrheit in meinem Leben. Paulus sagt sehr logisch und sehr jüdisch im nächsten Atemzug, wenn ich gekreuzigt bin, wie lebe ich dann weiter? Ich denke, dass Paulus in weiten Teilen seiner Lehre auf gedachte Einwände ungläubiger Juden eingeht, die er gleichsam im Voraus erahnt. Es ist schon komisch, wenn man das alles durcharbeitet, weil es so durch und durch jüdisch ist. So denken die Juden noch heute. Ich bezeichne dieses Denken gerne als talmudisch. Wisst ihr, was der Talmud ist? Wenn nicht, dann ist es nicht weiter schlimm, ihr habt nicht viel versäumt. Das ist auf jeden Fall die Mentalität des jüdischen Volks, die Gott in sie hineingelegt hat. Und es ist kein Zufall, dass von allen Volksgruppen vermutlich die Juden die meisten Rechtsanwälte stellen. Ihr ganzes Denken ist in diese Richtung geprägt und geschult. Paulus trifft eine Aussage, er ahnt einen möglichen Einwand und geht anschließend darauf ein. Manchmal ist dieser Einwand jedoch nicht ersichtlich. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun, wenn du gekreuzigt bist, wie lebst du dann? Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und achtet auf die nächste Formulierung, was ich aber jetzt im Fleisch lebe. Nicht in der kommenden Welt, sondern hier und jetzt in diesem Leben, in meinem Alltag, in den tagtäglichen Lebenssituationen und Umständen. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Im Griechischen heißt es wörtlich, lebe ich durch den Glauben des Sohnes Gottes. In den meisten Versionen steht heute, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, aber ich halte mich lieber an, durch den Glauben des Sohnes Gottes. Es ist nicht nur so, dass Christus in mir lebt, sondern sein Glaube lebt in mir. Wenn er in mich kommt, kommt er mit seinem Glauben. Deshalb lebe ich nicht durch meinen eigenen Glauben, sondern durch den Glauben des Sohnes Gottes. Und dann kommen wir wieder zum Kreuz, wo es heißt, der mich geliebt und sich selbst für mich am Kreuz hingegeben hat. Eine gewaltige Aussage. Welche Form der Befreiung wird hier formuliert? Die Befreiung von mir selbst, von meinem Ego, von meinem Ich. Befreiung von Ich-Bezogenheit, könnte man auch sagen. Ich denke, wenn man es mit Menschen wie mir und euch zu tun hat, die wirklich vorwärts gehen und Gottes Willen tun wollen, ich übertreibe nicht, denn ich glaube, dass wir das wirklich wollen, ist die Ich-Bezogenheit das größte Hindernis für die Realisierung der Absichten Gottes im Leib Christi. Wisst ihr, ich liebe die Amerikaner. Ich liebe die amerikanischen Christen. Ich habe ihnen so viel zu verdanken und ich stehe tief in ihrer Schuld. Aber ich sage euch eins, sie haben ein Problem. Sie glauben, die Vereinigten Staaten seien der Nabel der Welt. Die Bevölkerung der Vereinigten Staaten macht nur 7% der Weltbevölkerung aus. Wenn man ausrechnet, wie viele Prediger des Evangeliums es in diesem Land gibt, dann kommt etwa einer auf 287 Einwohner. Im Rest der Welt ist dieses Verhältnis etwa 1 zu 400.000. Das ist absolut unverhältnismäßig. Und es macht mich sehr traurig, wenn ich sehe, dass so viele begabte Männer Gottes miteinander um den amerikanischen Markt konkurrieren. Wenn ein Pastor zurücktritt, sind am nächsten Tag schon 3 andere da, die seine Stelle wollen. Wenn es freie Sendezeit im Fernsehen gibt, sind sofort 3 Prediger auf einmal da, die diese Zeit haben wollen. Das ist wirklich tragisch, denn im Rest der Welt gibt es praktisch niemanden, der diese Sendezeit haben möchte. Und es gibt noch viele freie Nischen und Plätze, die einfach nicht ausgefüllt werden. Es lohnt sich, an Orte zu gehen, wo die Menschen das Evangelium noch nicht gehört haben und wo es ihnen nicht tagtäglich auf vielerlei Weise nahegebracht wird. Ruth und ich nahmen vor kurzem an einer hervorragenden charismatischen Konferenz teil und wir sahen uns dort den Buchladen an. Er war so groß wie dieser Pavillon, in dem wir uns hier befinden. Und es gab zu jedem nur denkbaren und auch nicht denkbaren Thema ein Buch. Sie waren schön gemacht und hatten prächtige Einbände und es wurde viel künstlerischer Aufwand in die Produktion gesteckt. Doch als Ruth und ich den Laden verließen, weinten wir innerlich. Die Christen dort nahmen die immense Auswahl, die sie hatten, gelangweilt zur Kenntnis. Außerhalb der USA haben die meisten Menschen keine solche Auswahl. Nehmen wir nur die große Nation Frankreich. Von den Franzosen hat nicht einmal jeder Vierte in seinem Leben eine Bibel zu Gesicht bekommen. Frankreich ist eine der geistlich trockensten Gegenden der Welt. Meines Erachtens ist außerhalb der muslimischen Welt Frankreich und die französischsprachige Welt geistlich gesehen das trockenste Gebiet der Erde. Warum geht ihr nicht mal nach Frankreich? Auch in eurem Land herrscht ein immenser Wettbewerb und man kann mit allen möglichen fantastischen Predigern konkurrieren. Geht irgendwohin, wo die Leute nicht wissen, dass es solche Prediger gibt, und sie werden euch für großartig halten. Und ihr werdet auch großartig sein. Das versichere ich euch. Wisst ihr, was ich in Bezug auf Wunder festgestellt habe? Sie geschehen nicht durch einen Menschen, der alle Kraft und Macht hat, sondern durch die richtige Person, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. An manchen Orten fallen einem Wunder einfach so zu. Sie geschehen zwangsläufig. Der beste Ort für ein Wunder ist der schlimmste Ort. Wenn alles gegen dich ist, muss Gott dir zu Hilfe eilen. In Pakistan erlebten Ruth und ich und unsere Begleiter Wunder, wie wir sie in Amerika nie erlebt haben. Ich werde nie vergessen, wie eine 60-jährige blindgeborene Frau ihr Augenlicht wieder bekam. Nichts Dramatisches. Ich sagte zu Ruth, ich habe in diesen Veranstaltungen die Salbung Gottes kein einziges Mal gespürt. Es war heiß, es war staubig, die Leute waren undiszipliniert, es war harte Arbeit, aber wir waren, wo Gott uns haben wollte, und wir waren, wo wir gebraucht wurden. 1940 wurde ich in die britische Armee eingezogen. Das war ein Jahr nach Dünkirchen, falls ihr davon gehört habt. Später diente ich gemeinsam mit einem Feldwebel im Sudan, der 1939 freiwillig Soldat geworden war. Er war also ein Jahr länger in der Armee gewesen als ich. Wir waren gute Freunde. Und er sagte immer zu mir, ich kam dazu, als man die Leute brauchte. Heute kommen die Leute, um sich durchfüttern zu lassen. Und bei vielen Christen frage ich mich auch, kamen sie dazu, als man sie brauchte, oder um sich durchfüttern zu lassen? Überlegen wir nun, woran man Ich-Bezogenheit erkennt. Ich erzähle euch ein Bild, das Gott mir gegeben hat. Ich kann mir nie merken, wer sagte, die Sonne drehe sich um die Erde und wer sagte, die Erde drehe sich um die Sonne. Ich habe das mal zitiert und habe es dann falsch herum rausgebracht und jemand hat mich dann anschließend korrigiert. Einer von diesen Leuten war auf jeden Fall Kopernikus. Galilei sagte jedenfalls, die Erde drehe sich um die Sonne. Und dafür sollte er hingerichtet werden. Es war typisch, dass die Kirche ihn schließlich dazu zwang, seine These zu widerrufen. Ist das nicht typisch? Ich spreche nicht von einer bestimmten Konfession. Es ist generell so, dass die Christenheit über alles Neue erbost ist. Man sagt sich nämlich, das haben wir noch nie gemacht, warum sollen wir es jetzt machen? So wie wir es jetzt machen, haben es schließlich schon mein Vater und mein Großvater gemacht. Die Frage ist nur, was haben sie damit erreicht? Ich-Bezogenheit ist wie jene Phase der Menschheitsgeschichte, in der die Menschen wirklich glaubten, dass die Sonne sich um die Erde drehe. Man denkt, Jesus Christus ist die Sonne. Er dreht sich um mich, er ist dafür da, sich um meine Nöte zu kümmern. Wenn ich in Schwierigkeiten bin, bete ich, er hört mein Gebet und ich bekomme, was ich brauche. Ist das nicht herrlich? Nein, das zeugt von einer völlig verschobenen Perspektive. Jesus ist nicht zu deinem Nutzen da, sondern du bist zu seinem Nutzen da, zu seiner Ehre, für seinen Dienst, für seine Ziele, für seine Absichten. Dein Denken muss revolutioniert werden und du musst erkennen, dass du dich um ihn drehst und nicht er sich um dich. Führen wir uns nur vor Augen, was Ich-Bezogenheit nach sich zieht. Was dabei herauskommt, wenn wir dieses Ich bin gekreuzigt nicht annehmen. Ich habe hier einige Auswirkungen aufgeschrieben und es sind bei Weitem nicht alle. Stolz. Ich persönlich glaube, dass Stolz das größte Einzelproblem ist, für das Christen anfällig sind, besonders wenn sie im geistlichen Dienst stehen, und ich schließe mich das selbst nicht aus. In diesem Jahr erlebten wir ein souveränes, machtvolles Wirken Gottes in unserer Heimatgemeinde. Wir hatten es nicht verdient, wir hatten keinen Anspruch darauf. Und ich kann gar nicht verstehen, warum Gott so etwas getan hat. Wir hatten ein dreiwöchiges Joel-Fasten festgelegt und man wollte sich jeden Morgen von 5 bis 7 in der Gemeinde treffen, um Gott zu suchen. Genau die Schwester, die die Vision von Jesus gehabt hatte, hatte dieses Fasten vorgeschlagen. Sie schrieb den Ältesten und machte den Vorschlag. Die Ältesten trafen sich und im Grunde ging es uns so, dass wir uns dachten, wir könnten das ja schlecht ablehnen. Wir waren, soweit ich mich erinnere, nicht übermäßig begeistert. Ruth und ich waren nicht da, als das Fasten begann, aber es begann in typisch charismatischer Abbröckelmanier. Am ersten Morgen waren 15 Leute da, am zweiten 7, am dritten nur noch 4. Doch dann kam eine derartige Last der Fürbitte auf einen Bruder in der Gemeinde, dass er 24 Stunden lang ununterbrochen weinte. Und dadurch geschah etwas. Am nächsten Morgen waren etwa 50 Leute da, am Ende der Woche waren es 250, wobei diese Gemeinde nur an die 500 Mitglieder hat. Wir hatten eine Liste von Anliegen, die wir für jeden Tag vorbereitet hatten, doch der Heilige Geist zeigte nicht das geringste Interesse an unserer Liste. Er hielt sich überhaupt nicht daran. Wir kamen nie dazu. Diese Phase dauerte letztlich nicht 3, sondern etwa 6 Wochen. Ruth und ich stießen wieder dazu, nachdem wir 4 Tage weg gewesen waren. Ich stehe morgens nur ungern sehr früh auf, aber ich sagte zu Ruth, Gott ist dabei und ich will es nicht versäumen. Und es war wirklich so, als würde Jesus sagen, ich werde morgens von 5 bis 7 in diesem Gebäude anwesend sein. Wenn ihr mich treffen wollt, dann solltet ihr kommen. Ich möchte so eine Einladung nicht ausschlagen. Deshalb waren wir jede Woche an mindestens 5 von 7 Tagen dort. Ich sage das, weil der Heilige Geist in den ersten 2 Wochen den Hauptschwerpunkt auf Buße legte. Und keiner wurde dabei ausgelassen. Einzelne Leute taten Buße über bestimmte Sünden wie Alkoholismus oder Unmoral, aber wir alle mussten ausnahmslos Buße über unsere Arroganz tun. Oft verbrachten wir die Hälfte dieser 2 Stunden auf unserem Angesicht auf dem Boden. Manchmal betete eine ganze Stunde lang niemand. Und es war ganz anders, als solche Gebetstreffen sonst ablaufen. Ich denke, wir erkannten in dieser Zeit, dass wir in unserer Haltung gegenüber Jesus und dem Heiligen Geist maßlos arrogant gewesen waren. Wir behandelten Jesus wie unseren Butler. Und den Heiligen Geist behandelten wir gleichsam wie einen Stempel, den man irgendwo aufdrückt. Doch nun räumten wir ihnen den Vorrang ein. Sie konnten den Weg weisen, leiten und initiativ werden. Das war bis dato selten gewesen. Ich würde sagen, wir lagen über dem in charismatischen Kreisen üblichen Niveau. Ich sage nicht, dass wir ausgesprochen toll waren, aber ich denke, dass wir beträchtlich über dem Durchschnitt lagen. Dabei bekam ich einen völlig neuen Blick dafür, was Arroganz ist. Der Mensch ist von seinem Wesen her arrogant. Johannes spricht vom Hochmut des Lebens. Ich bin wichtig. Ich will dieses. Ich will jenes. Gott, bitte. Unser Leben dreht sich um unser eigenes kleines Ich und nicht um den Herrn. Wenn ihr die Liste durchgeht, findet ihr auch Egoismus und persönlichen Ehrgeiz. Und das sind meines Erachtens die zentralen Probleme eines Predigers. Ich und mein Dienst. Meine Gemeinde, meine Bewegung. Ich möchte nie negativ klingen, doch ich würde sagen, dass aus so einer Haltung heraus Rücksichtslosigkeit entsteht. Der Leib Christi wird so zu einem Ort eines ständigen Konkurrenzkampfs. Wenn du dich nicht behauptest, wirst du niedergerannt. Es wäre sehr aufschlussreich für uns, die wir im geistlichen Dienst stehen, wenn wir unsere Motive hinterfragen würden. Was ist mein Motiv? Ist es der aufrichtige Wunsch, den Willen Gottes zu tun und das Reich Gottes auszuweiten und die Verherrlichung Jesu zu sehen, oder ist es persönlicher Ehrgeiz? Dieser persönliche Ehrgeiz betrifft vermutlich in erster Linie Menschen, die im geistlichen Dienst stehen. Ein ähnlich gelagertes Problem bei den anderen Christen ist das Gruppendenken. Und das geht auch auf dieses Ego des Einzelnen zurück. Man sagt, meine Gruppe, meine Konfession, meine Gemeinde, wir liegen richtig. Das hängt sehr eng mit Gesetzlichkeit zusammen, denn wenn ihr glaubt, ihr seid dadurch gerecht, dass ihr eure eigenen Regeln haltet, sind nur diejenigen wirklich gerecht, die eure Regeln halten. Wie könnte man folglich Gemeinschaft mit einer Gruppierung haben, die sich an andere Regeln hält? Gesetzlichkeit und Fleischlichkeit spalten den Leib Christi, und das ist eine zentrale Ursache jeder Entzweiung. Paulus sagt in 1. Korinther 3 zu den Korinthern, ich höre, dass Spaltungen unter euch sind. Und viele moderne Kommentatoren sagen, die Spaltungen seien vom Zungenreden ausgelöst worden. Doch das stimmt nicht. Das ist zumindest nicht das, was Paulus sagt. Er sagt, denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollos, seid ihr nicht fleischlich? Was ist also der eigentliche Grund? Fleischlichkeit. Das Fleisch. Das Ego. Nationalismus ist eine Macht, die innerhalb des Leibes Christi starke Wirkung zeigt. Wir könnten uns im Hinblick darauf Deutschland in den 30er Jahren ansehen. Damals gab es viele wiedergeborene Christen, doch die meisten von ihnen, wenngleich auf keinen Fall alle, waren in erster Linie Deutsche und in zweiter Linie Christen. Einige der größten Tragödien der Menschheitsgeschichte sind auf so eine Einstellung zurückzuführen. Ich bin meiner Herkunft nach Brite, und wer die Briten nicht kennt, macht sich keine Vorstellung, wie stolz sie sind. Ich erzähle euch den Unterschied zwischen Briten und Amerikanern. Die Amerikaner erzählen dir, wie gut sie sind, doch die Briten erwarten, dass du das weißt, ohne dass man es dir sagt. Welches Niveau des Stolzes ist höher? Gott hat Jahre gebraucht, um einen Teil dieser britischen Arroganz in mir zu reinigen. Ich sage nicht, dass er schon voll und ganz Erfolg damit gehabt hat. Wisst ihr, ich wurde zur Hochmut erzogen. Ich ging auf die führende Schule des Landes nach Eton. Damit fällt man in eine Kategorie, die sich von allen anderen unterscheidet, was ihr hier in Amerika nicht nachvollziehen könnt. Wenn du in Eton warst und noch dazu ein Stipendium hattest, warst du in einer anderen Kategorie als die anderen Briten. Dann ging ich nach Cambridge. Ich war Stipendiat am King's College in Cambridge, einem der führenden Colleges in Cambridge. Mit 24 wurde ich Forschungsstipendiat, und glaubt mir, alles, was bis zu meiner Bekehrung in meinem Leben geschah, war darauf ausgerichtet, mich arrogant zu machen. Und Gott ist viele verschiedene Wege gegangen, um etwas dagegen zu unternehmen. 5,5 Jahre lang diente ich in der britischen Armee, wurde jedoch nie mehr als Stabsunteroffizier. Das war umso schlimmer, da all meine mir bekannten männlichen Vorfahren Offiziere waren. Mein Vater war Oberst, mein Onkel war Brigadegeneral, mein Großvater war General. Wisst ihr, was ich feststellte? Ich war den Umgang mit diesen Menschen gewohnt. Ich lernte dabei etwas, was mir noch heute sehr wichtig ist. Wenn man Menschen von einer niedrigeren Ebene aus betrachtet, sehen sie ganz anders aus, wie wenn man sich auf derselben Ebene befindet wie sie. Gott hatte seine Möglichkeiten, um etwas gegen die Arroganz zu unternehmen. Brüder und Schwestern, lasst ihn etwas dagegen unternehmen, denn die Bibel sagt ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, ich wusste, dass er das sagen würde, doch es heißt zuerst, vor dem Verderben kommt Stolz. Und dann erst und Hochmut vor dem Fall. Jesus sagte, wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Ihr habt die Wahl. Es ist eure Entscheidung, ob ihr nach oben oder nach unten geht. Wenn du nach oben willst, dann geh nach unten. Ich zitiere euch eins meiner Lieblingsgedichte, um die Anspannung hier etwas zu lockern, schreibe ich es vielleicht an die Tafel. Wer unten ist, braucht keinen Fall zu fürchten. Keinen Hochmut jeder, der sich neigt. Wer Demut übt, hat ewiglich Gott als Licht, das seinen Weg ihm zeigt. Diese Worte habe ich nie vergessen. In anderen Worten, wenn du am Boden bist, dann kannst du nicht mehr tiefer sinken. Ich rate den Leuten, auf den Boden zu gehen, und ich meine das buchstäblich so. Vor jeder größeren Veranstaltungsreihe sind Ruth und ich auf dem Boden, auf unserem Angesicht vor dem Herrn. Und das ist ein Schutz, eine Vorkehrung, denn ich möchte nicht erniedrigt werden. Hierin steckt eine Gesetzmäßigkeit, die das Universum regiert. Jesus und Satan sind die beiden großen Beispiele dafür. Satan war Luzifer. Luzifer wollte nach oben und fiel. Jesus ging nach unten und wurde erhöht. Bei dir und mir wird es nicht anders sein. Der Weg nach oben führt nach unten. Es gibt auch ein Booklet und Kassetten von mir mit diesem Titel. Gehen wir weiter nun zum nächsten Punkt. Rassismus ist auch eine Ausdrucksform des nicht gekreuzigten Ego. Ich leitete ein College in Kenia, auf dem afrikanische Lehrer ausgebildet wurden, und ich wollte dort so viele Menschen wie möglich mit der Wahrheit erreichen. Meine Zielgruppe waren die Studenten aus allen umliegenden Stämmen. Die Studenten am College kamen aus 7 verschiedenen Stämmen, und jeder hatte seine eigene Sprache und so weiter. Ich wollte mich nun in das Denken dieser Menschen hineinfühlen. Ich stellte fest, dass dies am besten ging, wenn ich sie Englisch lehrte, denn dabei mussten sie Aufsätze schreiben, in denen sie kundtaten, was sie dachten. Und wisst ihr, was ich dabei festgestellt habe? Insgeheim hielt sich jeder dieser Stämme für etwas Besseres als die anderen. Auch das ist ein Teil des alten Ego. Man denkt, ich bin Brite, was für ein Pech für dich, dass du keiner bist. Oder? Ich bin Amerikaner, Amerika ist die reichste Nation und die mächtigste Nation und so weiter. Die Amerikaner sind von ihrem Wesen her eigentlich nicht arrogant, aber ihr macht euch keine Vorstellung, wie sie im Auslauf andere Leute wirken. Wenn man in Deutschland oder Frankreich in ein Restaurant geht und ganz hinten sitzen Leute, die Lärm machen, dann braucht man nicht zu fragen, wo sie her sind. Es sind Amerikaner. Sie sind doppelt so laut wie alle anderen im Lokal. Es fehlt ihnen an Sensibilität. Amerikaner erwarten, dass sie überall geliebt werden. Es ist traurig und desillusionierend, wenn sie feststellen müssen, dass das nicht überall der Fall ist. Das würde ich nun nicht als Arroganz bezeichnen, aber doch als Fleischlichkeit. Ich würde es das Ego nennen, Mangel des Einfühlungsvermögens. Wir könnten noch weitere Beispiele nennen. Meine erste Frau war Dänin. Ich kenne die Skandinavier gut. Ich sage euch eins, wenn man sich mit Schweden unterhält, dann kommt es einem so vor, als meinten sie, es gäbe auf der ganzen Welt niemanden wie sie. Und in gewisser Hinsicht stimmt das auch. Ich kenne ihre guten Seiten und ich habe Schweden viel zu verdanken. Doch dieser Weg führt nach unten. Wenn man sich selbst behaupten möchte, macht man sich nicht gerade beliebt, denn die anderen Leute sind nicht sehr erpicht auf dein Ego. Ja, vielleicht kannst du sie eine Zeit lang damit beeindrucken und du kannst ihnen etwas geben. Doch lange Sicht trocknest du aus. Vielleicht bekommen wir diesen Abschnitt noch zu Ende. Denk an den Rassismus, den es unter der Christenheit Amerikas gegeben hat. Und an die skandalösen Vorurteile gegen Schwarze. In gewissem Maße auch gegen Juden, gegen Lateinamerikaner und so weiter. All das ist eine Ausdrucksform des nicht gekreuzigten Ego. Ich weiß sehr wohl, dass die Amerikaner nicht die einzigen sind, die sich des Rassismus schuldig gemacht haben. Doch ich denke, wegen dem Einfluss der Christenheit ist er dort besonders eklatant.
Ich war schon oft in Südafrika. Und es macht mich traurig, wenn ich mitbekomme, wie Südafrika in den Medien angegriffen wird. Denn wenn Ruth und ich gefragt werden, welches Land uns am besten gefällt, steht Südafrika in der Regel ganz oben auf der Liste. Doch das ist kein Ausgleich für das schreckliche Problem der Apartheid. Es ist wichtig zu erkennen, dass die eigentliche Verantwortliche dafür die Kirche ist. Wenn die Kirche die Apartheid nicht gelehrt, geduldet hätte, hätte sie nie derart an Einfluss gewinnen können. Oder denkt nur an die Geschichte des Antisemitismus in Europa, eines der dunklen Kapitel der Menschheitsgeschichte. Ihr wisst, was die Nazis in wenigen Jahren angerichtet haben. Doch ihr müsst auch wissen, dass sie nur ernteten, was die Kirche jahrhundertelang gesät hatte. Die eigentliche Verantwortung liegt nicht bei Hitler, sondern bei den zahllosen Christen und Theologen, die ihr Leuten jahrhundertelang systematisch den Antisemitismus eingeübt hatten. Die Kirche trägt diese schreckliche Verantwortung. Südafrika ist nur eine der vielen Nationen, in denen sich dieses Problem gespitzt hat. Als David Livingstone versuchte, die Schwarzen in ihren damaligen primitiven Lebensumständen zu erreichen, beauftragten einige südafrikanische Siedler Leute, die ihn umbringen sollten, weil sie so sehr dagegen waren, dass Livingstone den Schwarzen das Christen bringen wollte. Diese Art Vorurteil ist in der Geschichte allgegenwärtig. Wenn man Vorurteil sagt, meint man damit im Endeffekt das nicht gekreuzigte Ego. Paulus spricht von Festungen, die Satan im Denken der Menschen errichtet. In 2. Korinther 10 sagt er, dass wir die Waffen haben, um diese Festungen niederzureißen. Ich höre die Leute oft, wie sie diese Festungen im Denken von Menschen mit einem Wort umschreiben würden. Ich selbst würde sie mit dem Wort Vorurteil umschreiben. Ich denke, dass Vorurteile die stärksten Festungen sind, die Satan im Denken der Menschen aufbaut, um sie davon abzuhalten, die Wahrheit zu erkennen. Wisst ihr, wie man Vorurteil definiert? Verwirre mich mit den Tatsachen, denn ich habe schon meine Meinung. Auch ist das Ego. Ich selbst behaupte mich. Ich setze mich durch. Meine Meinung, meine Sicht der Dinge. Meine Habe, meine ethnische Herkunft, meine Denomination, mein Lieblingsprediger. Die einzige Lösung dafür ist das Kreuz.